Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wir sind die Letzten, aber vor und mit uns waren viele. Von 3 Dutzend Hominidenarten in den letzten 7 Millionen Jahren wissen wir. Doch heute sind wir allein.
La situation actuelle, où il y a une seule espèce humaine, c'est une situation complètement unique, que nous sommes seuls.
Wir suchen in den Fossilien nach unserer Geschichte. Doch ist die Legendenbildung oft stärker.
Man findet eben nur Fragmente, aber die Leute tendieren heute immer noch, aus einem einzelnen Knochen ein Schädel und dazu noch die Weichteile, ich würde sagen, jetzt ganz provozierend zu erfinden.
Wir haben ein großes, komplexes Gehirn. Doch dies hat seinen Preis.
Es kostet uns immens. Das Gehirn macht ungefähr 5% unserer Körpermasse aus, verbraucht aber 20 und mehr Prozent der Energie. Es ist ein im Betrieb sehr teures Organ.
Wir eroberten den ganzen Planeten, doch unsere Welt wird immer weniger.
Wir sind natürlich schon sehr erfolgreich und jede sehr erfolgreiche Art geht irgendwann einmal an ihrem Erfolg zugrunde, wenn sie nämlich zu effizient die Ressourcen nützen kann, die ihr zur Verfügung stehen.
Gerade einmal 10.000 brauchbare Fossilien sind es, aus denen wir heute lesen, wie wir wurden, was wir sind. 10.000 Fossilien aus den letzten 7 Millionen Jahren, da menschenähnliche Wesen auf dieser Erde sind. Denn nur einer von 1 Million Körpern wird zum Fossil. Was wir davon finden, ist oft durch Erdbewegungen und Druck verformt, zerbrochen und verstreut. Der Anteil der Missing Links, der fehlenden Zwischenformen in den jeweiligen Abstammungslinien, beträgt wohl über 99%. Doch haben es die Paläoanthropologen, die Experten für die Ursprünge der Menschheit, aufgegeben, sich diese Zwischenglieder vorzustellen. Die Idee eines Hominidenstammbaums mit starken Ästen, auf denen sie hocken, unsere Vorfahren und anderweitig Verwandten, die Australopithekinen, die Paranthropinen und die Homines, diese Idee ist Vergangenheit.
Es ist ein Gewebe von verschiedenen Allianzen, von Heiraten. Das definiert letzten Endes die Evolution. Wir sehen da keinen Hauptstamm und ein paar kleine Äste, die davon abzweigen, sondern es ist ein Gewirr, es ist ein Gestrüpp, ein Busch. Es gibt dann immer einige Zweiglein, die halt nicht weiter wachsen, sei es als Zufall, weil die anderen sie überwuchern, sei es, weil sie im Schatten liegen, sozusagen im evolutionären Schatten. Aber Tatsache ist, wir finden eigentlich keine Bäume, außer in unseren Vorstellungen. Wenn wir empirisch vorgehen, sehen wir Büsche.
Christoph Zollikofer, Paläoanthropologe an der Universität Zürich, spricht von einem wuchernden Busch. Einem Busch, der selbst da spross, wo man ihn lange nicht vermutete. Mitte der 90er Jahre fand ein französisches Team im Tschad ein über 3 Millionen Jahre altes Fragment eines Australopithekinen. Die Menschenartigen hatten sich also nicht allein in Ostafrika entwickelt, wie lange Zeit angenommen. Zur East Side Story gesellte sich nun plötzlich eine urzeitliche West Side Story. Ein wissenschaftlicher Schock. Der zweite folgte bald. Vor 8 Jahren tauchte wiederum im Tschad ein intakter Schädel auf, der so gar nicht ins Schema passen wollte. Dieser 7 Millionen Jahre alte Sahelanthropus-Schädel war ein bisher unvorstellbarer Mix aus Affe und Frühmensch. Vorbei die Zeiten, wo findige Anthropologen selbstbewusst auf der Basis eines fossilen Minifunds, eines Zahns etwa, einen kompletten Urmenschen rekonstruierten. Der Sahelanthropus tschadensis schlug aus der Art.
Als wir ihn zum ersten Mal gesehen haben, haben wir gemerkt, wie in unseren Köpfen Theorien in sich zusammenbrechen. Und das war eigentlich eine sehr befreiende Erfahrung. Und dieses Fossil sprengt einfach die Vorstellungskraft, wenn man es zum ersten Mal sieht. Also man sieht praktisch einen Menschenaffen-Gehirnschädel mit einem Hominidengesicht vorne dran. Wenn man die zwei Teile separat gefunden hätte, hätte niemand geglaubt, dass sie zusammengehören.
Offenbar fand vor 7 Millionen Jahren ein evolutionärer Schub statt. Die Urformen der Menschenaffen und Menschenartigen teilten sich in kürzester Zeit in verschiedenste Varianten unterschiedlicher Populationsgrößen in weit auseinanderliegenden Gebieten auf. Der aufrechte Gang wurde wohl mehrfach erfunden, das Feuer immer mal wieder irgendwo neu eingefangen und auch das paläoanthropologische Auswanderer-Epos Out of Africa, von dem schon Charles Darwin sprach, hatte 2 Akte.
Das Erstaunliche ist ja, dass wir ein Out of Africa haben vor ungefähr 2 Millionen Jahren, als zum ersten Mal die frühen Vertreter unserer eigenen Gattung Homo plötzlich im kaukasischen Raum gefunden werden und dann kurz darauf in China, in Indonesien. Also wir haben sozusagen zum ersten Mal eine globale Art.
Sehr viel später dann der 2. Akt von Out of Africa. Vor 50.000 bis 60.000 Jahren hatten wir unseren großen Auftritt auf der Weltbühne. Der Homo sapiens verbreitete sich über den ganzen Planeten. So unglaublich schnell, so unglaublich hartnäckig. Unsere Gene sind es, die von dieser Wanderung zeugen. Jene Pioniere, die Afrika auf dem einzig möglichen Weg verließen, nämlich via den geografischen Flaschenhals des Nahen Ostens, trugen nur einen kleinen Teil der Genvielfalt des Homo sapiens in die Welt hinaus. Zehntausende von Jahren ist es her, die Spuren sind bis heute nicht verwischt, sagt Christoph Zollikofer.
Das Verblüffende ist, dass sämtliche Menschen außerhalb von Afrika sehr viel ähnlicher sind zueinander, als wenn sie 2 beliebige Menschen aus 2 Nachbardörfern in Afrika miteinander vergleichen. Sieht man vielleicht nicht äußerlich, aber rein genetisch ist die Variabilität innerhalb von Afrika bedeutend größer als die Variabilität außerhalb von Afrika.
Und trotzdem sind sich ein kenianischer Maasai-Krieger und eine kongolesische Bäuerin genetisch noch immer weit ähnlicher als ein beliebiges Paar Schimpansen. Was ist der Grund? Jean-Jacques Hublin vom Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie hält eine alternative Erklärung zur Flaschenhalsthese bereit. Er glaubt, dass es vor allem kulturelle Barrieren waren und sind, die den Genaustausch unter den Menschen einschränken. Simulationen am Computer stützen seine Theorie.
On a étudié en particulier l'effet de la différenciation culturelle.
Wir haben untersucht, ob kulturelle Unterschiede etwas mit diesem Phänomen der eingeschränkten Genvielfalt zu tun haben. Und wir konnten zeigen, wenn zum Beispiel die Partnerwahl oder die Möglichkeit, sich in eine andere Gemeinschaft zu integrieren, durch kulturelle Eigenheiten, durch die Sprache etwa eingeschränkt sind, dann spiegelt sich das unmittelbar in den Genen. Je höher die kulturellen Barrieren, desto geringer die Genvielfalt. Das ist ein Prozess, der wohl schon damals bei unseren Vorfahren in Afrika seinen Anfang nahm.
Wer zusammenhält, grenzt sich ab und andere aus. Körperschmuck, Sprache, Musik oder Religion trennen zwischen dem Wir und den anderen. Aus unseren Genen lässt sich also lesen, wie eng die kulturelle Ausdifferenzierung und die Biologie des Homo sapiens miteinander in Beziehung stehen. Diese Wechselwirkung zwischen körperlich und geistig-seelisch-kultureller Entwicklung sei es, die die Evolution des Menschen einmalig mache, ist Jean-Jacques Hublin überzeugt.
L'évolution humaine, c'est un processus biokulturel. Les hommes se sont adaptés.
Die menschliche Evolution ist ein biokultureller Prozess. Der Mensch hat sich im Verlauf seiner Entwicklung immer wieder an neue Bedingungen angepasst, technisch, sozial, kulturell und biologisch. Man darf die Kultur nicht von der Biologie trennen. so wie gewisse technische oder soziale Errungenschaften unsere körperliche Entwicklung beeinflussen, können biologische Bedingungen umgekehrt auch die kulturelle Entwicklung beschleunigen oder einschränken, zum Beispiel unsere kognitiven Fähigkeiten, unser soziales Verhalten oder die Art, wie wir unsere Kinder aufziehen. Es ist leider gerade ein unter Anthropologen verbreiteter Irrtum, den Menschen als rein kulturelles Wesen zu betrachten und die Biologie zur Seite zu schieben. Das ist einfach falsch.
C'est un être purement culturel et donc d'une certaine façon de vouloir se débarrasser de la biologie. C'est une erreur, c'est une erreur.
So hat sich der Mensch vermutlich ursprünglich aufgerichtet, um über die Ebenen der Savannen blicken zu können. Der aufrechte Gang ermöglichte es ihm, die großen Tiere, die hier lebten, zu erspähen und zu jagen. Die zunehmend fleischhaltigeren Mahlzeiten lösten ein überdurchschnittliches Wachstum des menschlichen Gehirns aus und dies wiederum verlieh den kooperativen Jagdstrategien, der Entstehung der Sprache und der technischen Entwicklung Schub.
Sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
Der Mensch kann nicht sein ohne das Wir. Die Evolution des Homo sapiens, der Weg hin zu dem, was er heute ist, ist nicht denkbar ohne die Gruppe. Das Gruppentier Mensch formt sich durch die Bindung an seinesgleichen und an der Abgrenzung zum Anderen.
Genau das zeichnet ja leider in positiver wie in negativer Hinsicht die Menschen aus. Sie sind, was die eigene Gruppe anbelangt, unter Umständen so sehr gruppengebunden, dass sie bereit sind, sogar für ein fiktives Wohl der Gruppe in den Krieg zu ziehen und zu sterben, auch wenn sie den Gegner gar nicht kennen, umgekehrt aber dann extrem intolerant, wenn es um den Gegner geht. Der wird dann sofort und wurde zu allen Zeiten als Nichtmensch eingestuft, weil er das nicht hat, was den eigenen Kulturkreis, wie wir das dann nennen, auszeichnet.
Als Nichtmensch galt ohne Zweifel auch der nächste Verwandte des Homo sapiens, der Neandertaler, meint Josef Reichholf, Evolutionsbiologe an der Technischen Universität München. Obwohl sehr ähnlich, vermischten sich die beiden Arten nicht, das sagen die Gene. Vielmehr lieferten sich Mensch und Neandertaler vermutlich erbitterte Revierkämpfe, das sagen Anthropologen wie Marcia Ponce de Leon von der Universität Zürich.
Also obgleich die Populationen damals nicht so groß waren, waren vermutlich die Kämpfe um Nahrung und die Kämpfe um Territorien da. Und die Begegnungen zwischen diesen zwei Spezies waren vermutlich nicht wirklich friedlich. Aber man kann wenig sagen, weil es gibt keine Hinweise dafür. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass nachdem Homo sapiens sich in Europa ausgebreitet hat, der Neandertaler einfach verschwunden ist, weil wir finden keine Fundstellen mehr.
Vor 30.000 Jahren war Schluss mit dem Neben und Gegeneinander. Die Spur des Neandertalers verliert sich. Genanalysen des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie zeigten jüngst, die Neandertaler waren schon immer wenige und wurden wohl auch durch die schiere Überzahl des modernen Menschen verdrängt.
Ich bin nicht so ganz überzeugt, dass das die alleinige Erklärung ist. Ich meine, die Entwicklung der Sprache war wahrscheinlich noch erheblich bedeutungsvoller, weil sie etwas leistet, was die nichtsprachliche Verständigung in der Regel nicht kann, nämlich andere von der Information auszuschließen. Und wenn sich Gruppen von Jägern in dieser Spätphase der Eiszeit, als Neandertaler noch existierten, untereinander verständigten, wie sie die nächste Jagd und wo sie die nächste Jagd organisieren wollten, dann hätten auch Späher der Neandertaler nichts entnehmen können, weil die Bezeichnung für die Orte, für die Tiere beliebig war. Nur diejenigen, die wissen, was die Worte bedeuten, können sie entsprechend interpretieren.
Menschenkinder brauchen lange. Es dauert Jahre, bis aus einem hilflosen Säugling ein selbstständiger Erwachsener geworden ist. Das ist offenbar schon seit 160.000 Jahren so, wie die Zahnanalysen eines Kinderfossils aus Marokko erst kürzlich zeigten. Die frühen Hominiden, die Menschenartigen wie die Australopithekinen vor 4 Millionen Jahren oder die Menschenarten wie der Homo erectus oder der Neandertaler, sie alle hatten deutlich kürzere Wachstumsperioden als der Homo sapiens.
Dans mon laboratoire, je pense que une des choses les plus intéressantes, les plus importantes.
Wir haben kürzlich dank Untersuchungen in meinem Labor etwas sehr Wichtiges und Entscheidendes publizieren können. Wir machten eine Studie zur Entwicklung des heranwachsenden Homo sapiens und junger Neandertaler. Und wir konnten zeigen, die beiden Arten brauchten unterschiedlich lange, um erwachsen zu werden. Neandertaler reiften schneller. Dieser Unterschied ist unglaublich wichtig. Eine Gesellschaft, in der der Nachwuchs in 18 oder 20 Jahren erwachsen wird, sieht komplett anders aus als eine Gesellschaft, in der die Kinder sich in lediglich 14 oder 15 Jahren zu Erwachsenen entwickeln.
Warum? Weil die lange Kindheit des Homo sapiens, die auf den ersten Blick den Eindruck einer großen Last erweckt, in Wahrheit ein entscheidender Vorteil in der Evolution ist, sagt Jean-Jacques Hublin vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie. Je länger das Gehirn sich entwickelt, desto mehr Zeit steht für das Lernen zur Verfügung. Wissen häuft sich an, Verhalten differenziert sich. Die Länge der Kindheit und die Komplexität der Gesellschaft stehen in enger Beziehung zueinander. Auch hier sind sich die biologische und die kulturelle Entwicklung Antrieb und Ursache zugleich. Die zunehmend differenzierteren sozialen Strukturen ermöglichten nicht nur die Verlängerung der Kindheit, sie führten auch dazu, dass verhältnismäßig viele Kinder das Erwachsenenalter erreichten, obwohl ihre Betreuung sehr aufwendig war. So ziehen Menschen mehr Kinder groß als etwa die Schimpansen, die zwar länger fruchtbar sind, aber in größeren Intervallen gebären.
Donc nous sommes une espèce qui a un grand succès reproductif.
Wir sind also eine Art, die einen verhältnismäßig großen Teil ihrer Kinder durchbringt. Dafür müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein. Bereits beim Homo sapiens der Urzeit war es so. Eine Frau kann schwanger werden, selbst wenn sie noch ein anderes, vollkommen abhängiges, vielleicht 2-3 Jahre altes Kind zu versorgen hat. Das kann sie natürlich nicht allein tun. Hier springt nun die Gruppe ein. Diese kollektive Kinderversorgung zeichnet den Menschen ganz speziell aus. Früher dachte man, es seien vor allem die Großmütter, die das möglich machten. Doch heute gehen wir davon aus, dass die ganze Gruppe dank ihrer hochkomplexen Sozialstruktur zum Gelingen beiträgt.
Die lange Reifungszeit des jungen Menschen erfordert also Kooperation. Und diese Fähigkeit zur Kooperation wiederum ermöglicht eine lange Reifungszeit. Viel Zeit, um viel zu lernen. Doch unser Gehirn braucht nicht nur lange, es braucht auch viel. Obwohl es nur 5% unseres Körpervolumens ausmacht, verbraucht es ganze 20% der Energie und diese benötigt es vor allem während der Entwicklung in zuverlässigen Mengen. Für den Anthropologen Jean-Jacques Hublin ist deshalb der Schritt zur Sesshaftigkeit einer der größten Sprünge in der Evolution des Menschen.
L'avantage principal de passer d'une économie de prédation à une économie de production,
eine sesshafte Lebensweise hat den großen Vorteil, dass sie eine gewisse Nahrungsmittelsicherheit garantiert. Der größte Bruch in der sozialen Entwicklung der Menschheit war deshalb dieser Schritt von der nomadischen Jäger- und Sammlerkultur zur Landwirtschaft. Man sollte die Geschichte der Menschheit, wie das noch immer gemacht wird, nicht in eine prähistorische und historische Zeit, in eine Zeit vor und nach der Erfindung der Schrift aufteilen. Der entscheidende Sprung in der Evolution des Menschen war jener zur Sesshaftigkeit.
Doch warum wagte der Mensch diesen Schritt vom Jäger zum Bauern? Weil Getreide nicht nur den Körper nährt, sondern auch die Seele, sagt Josef Reichholf, Evolutionsbiologe an der Technischen Universität München. Seine These: Zuerst war das Bier, dann erst kam das Brot. Die frühen Menschen hätten sich noch als Nomaden vermutlich regelmäßig zusammengefunden, um sich gemeinsam mit alkoholischen Getränken aus vergorenem Getreide zu berauschen. Eine Art urzeitlicher Oktoberfeste sozusagen, eine vertrauensbildende Maßnahme über die engen Grenzen der eigenen Gemeinschaft hinaus. Diese kollektiven Rauschzustände erlaubten es den Gruppen, sich zusammenzuschweißen, als Einheit zu erleben und den Mut zu fassen, sich zusammen niederzulassen.
Das Brot, kulturhistorisch dokumentiert, kommt in der Tat viel, viel später als die ersten erkennbaren Spuren der Nutzung von Wildgetreide zur Erzeugung von so etwas, was wir heute Bier nennen würden, das ohne größeren Nährwert war und deswegen auch mit Flächen unterschiedlicher Größe bereits erzeugt werden konnte.
Vor 10.000 Jahren war es, als im Vorderen Orient der Ackerbau erfunden wurde. Jäger wurden zu Bauern und später zu Städtern und taten sich in immer größeren, komplexer strukturierten Gesellschaften zusammen. Der Mensch rodete, säte und erntete. Er machte aus wilden Tieren zahme Rohstofflieferanten, aus wildem Getreide ertragreiche Sorten. Er begann, seine Lebensräume und Lebensbedingungen systematisch zu verändern. Und heute will der Mensch das Leben selbst umgestalten. Bereits gibt es Stimmen, die die natürliche Evolution des Menschen für beendet erklären. Der Mensch nehme seine Evolution selber in die Hand. Die menschliche Evolution komme zum Stillstand. Medizin und Technik befreiten uns von der natürlichen und sexuellen Selektion, provozierte jüngst der britische Genetiker Steve Jones. Doch seine Behauptung trifft höchstens auf reiche und gleichzeitig abgeschottete Gesellschaften zu. Und davon gibt es so gut wie keine. Auch unsere Gene stützen die These des Evolutionsstopps nicht. Im Gegenteil. Seit 50.000 Jahren macht der Homo sapiens eine Evolution im Zeitraffer durch, sagt der US-amerikanische Anthropologe John Hawkes. Die Eroberung der Welt, die Zähmung der Natur, das dichte Zusammenleben, dies alles und vieles mehr habe im menschlichen Erbgut seine Spuren hinterlassen.
People have changed their lifestyle. 50,000 years ago, everyone in the world was a hunter-gatherer, living in very small groups.
Vor 50.000 Jahren lebten alle Menschen als Jäger und Sammler in kleinen Gruppen. Sie nutzten eine sehr primitive Technologie. Dann änderte sich dies. Plötzlich wurden die Menschen älter und konnten so eine höhere Kultur entwickeln und weitergeben. Die Landwirtschaft wurde erfunden, Siedlungen entstanden, die Menschen ernährten sich anders, lebten enger zusammen, neue Seuchen töteten viele von ihnen. Das erzeugte starken Selektionsdruck. Accommodating to the new diets and for
getting along with people potentially in different ways. In diesen 50.000 Jahren, entwicklungsgeschichtlich betrachtet lediglich ein Hauch von Zeit, haben sich Tausende von Gensequenzen verändert. Nahrungsverwertung und Stoffwechsel, Immunsystem und Gehirnfunktionen, fast jede physische Funktion ist betroffen von diesem rasanten Wandel. So führte etwa die Sesshaftigkeit dazu, dass der Mensch eine Getreide-Gluten-Verträglichkeit entwickelte. Und dass auch Erwachsene Milch verdauen können. Die Kultur ließ sich in Hunderten von Genen nieder und die körperliche Evolution wurde auch zum Spiegel sozialer Normen.
The number one pressure on us now is social pressure. social pressures alter human behavior all the time.
Solch sozialer Druck ändert das Verhalten ständig. Sie beeinflussen auch Ihr Paarungsverhalten. Soziale Konventionen bestimmen mit, wen Sie heiraten, ob und wann Sie Kinder haben. Ihre Gene sind davon betroffen. Sie reproduzieren sich oder nicht aufgrund dessen, was Ihnen andere Leute vorschreiben.
Die Meinung anderer ist uns wichtig, noch immer. Die ganze menschliche Evolution ist geprägt durch Konstanten des Zusammenlebens, durch das Bedürfnis nach sprachlichem Austausch, durch die Bevorzugung der eigenen Gruppe, durch Kriege, Religion, Musik. Die Fähigkeit zur Anpassung an Gruppe und Umwelt ließ aus wenigen viele werden. Vor 10.000 Jahren lebten 10 Millionen Menschen auf der Erde. Heute sind wir 7 Milliarden und auf dem Weg, nicht nur die Tier- und Pflanzenwelt zu verändern, sondern auch die Atmosphäre, das Klima des ganzen Planeten. Druck genug, sich zu verändern und zu lernen.
Ich bin relativ pessimistisch, was unsere Spezies angeht. Ich denke, der Mensch wird irgendwann verschwinden. Natürlich nicht in den nächsten 20 Jahren, aber sicher in ein paar hundert Jahren ist die Spezies Homo sapiens nicht mehr auf Erden, und zwar selbst verschuldet.
Wir haben inzwischen das weltweite Informationssystem, die Möglichkeit, mit intelligenten Geräten uns mit anderen Menschen vernetzen zu können. Wir sind praktisch in dieser Übergangsphase, wo das bisherige in Staaten oder in Kulturen gefasste anfängt, bedeutungslos zu werden. Die Grenzen verschwinden, die Menschheit wird zum ersten Mal als Ganzes eigentlich eine Menschheit.
Wir müssen sehen, dass im Laufe der letzten 10 Millionen Jahre, wenn wir jetzt mal über größere Zeiträume denken, die Menschenaffen und Menschenartigen auf dem absteigenden Ast sind. Sie haben sich eigentlich sehr, sehr schlecht behauptet. Wir sind nämlich noch die einzigen Überlebenden.
Der Mensch besitzt heute die geistige Kapazität, um die Gefährlichkeit seines Verhaltens zu ermessen. Es ist also gut möglich, dass der Mensch in den kommenden Jahrhunderten viel klüger handeln wird und er seinem Namen Homo sapiens, der weise Mensch, wirklich gerecht wird.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.